ja, deshalb wird da auch häufig schon ein Vatertag draus gemacht. Und wenn es um Pfingsten geht, dann ja, greift die Zahnbürste ins Leere. Dass es was mit dem Heiligen Geist zu tun hat, das ist irgendwie auch jetzt schon klar. Ich habe aber manchmal gedacht, wenn ihr jetzt alle ein Fenster hier oben im Kopf hättet und ich hineingucken könnte und gucken könnte, sehen könnte, was bei euch passiert, wenn ihr das Stichwort Heiliger Geist hört, das wäre interessant. Es gibt nicht wenige, die ignorieren den Heiligen Geist. Es ist ihnen irgendwie so rätselhaft, nicht? Gott, der Vater, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erden, damit kann man etwas anfangen. Natürlich mit Jesus, seinem eingeborenen Sohn. Aber mit dem Heiligen Geist, ist das jetzt ein S, so eine Kraft? Oder ist es ein R, die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit? Von manchen wird er abgelehnt. Man hat Angst vor ihm, er kommt einem unheimlich vor. Und wenn ich jetzt sagen sollte, wer oder was der Heilige Geist ist, dann fange ich auch schon an zu stottern. Und ich kann sagen, ich kann euch schwer erklären, wer oder was der Heilige Geist ist, aber eines weiß ich, das sind seine Wirkungen. Man denkt ja einfach nur mal daran, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs gewesen ist. Vor Karfreitag haben sie so eine Lerngemeinschaft und Lebensgemeinschaft gebildet. Jesus war der Lehrer und seine Jünger waren die Schüler. Dann kam dieser Karfreitag. Da war alles aus. In alle Himmelsrichtungen sind die Jünger auseinandergestoben. Und dann kam Ostern und ganz, ganz mühsam hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, Jesus lebt. Er ist nicht im Grab geblieben. Und dann ist 40 Tage lang der Unterricht, den Jesus schon zu Lebzeiten begonnen hatte, weitergegangen. Jesus spricht mit seinen Jüngern über das Reich Gottes. Und dann löst er sich quasi in Luft auf, als er in den Himmel fuhr. Und die Jünger befolgen den Auftrag zu warten. Und dann passiert es. Gott gießt seinen Heiligen Geist aus. Und die Jünger sind begeistert. Und sie predigen von Jesus. Und massenhaft kommen Menschen zum Glauben an Jesus und schließen sich der Gemeinde an. Pfingsten, die Geburtsstunde der Gemeinde. Und diese Gemeinde ist ein Wunder, über das wir nur staunen können. Deshalb wollen wir den Predigtext des heutigen Sonntags mal miteinander lesen. Er steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Paulus schreibt, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Durch einen, jeden, offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Bei der Vorbereitung auf die Predigt ist mir eine Karte in die Hand gekommen, die habe ich im Nachlass meiner Mutter gefunden. Vielleicht hat der eine oder die andere das schon mal gesehen. Also das ist das Pfingstkreuz von Karl Hemmerter. der hat es für den Ansachtssaal der Missionsschule unter Weissag bei Backnang gefertigt. Mir ist sofort das Kreuz aufgefallen. Und damit sind wir sofort im Zentrum der Lehre über den Heiligen Geist. Das einzige Thema des Heiligen Geistes ist Jesus. Ihn verherrlicht er. Jesus hat das schon angekündigt. Er hat gesagt, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Man kann also sagen, das deutlichste Zeichen des Heiligen Geistes ist, Jesus den Herrn zu nennen. Nun muss man einfach wissen, dass vor der Bekehrung ein Teil der Korinther aus dem Heidentum kamen. Und im Heidentum ist das einfach so gewesen, da gab es die Götzenverehrung. Mit Jesus Christus konnten sie nichts anfangen. Der andere Teil der Gemeinde hatte seine Wurzeln im Judentum. Die stimmte mit Paulus in das Urteil ein, verflucht sei Jesus, jedenfalls vor seiner Bekehrung. Das hat sich nach der Bekehrung fundamental verändert. Jetzt plötzlich bekennen beide Gruppen, Jesus ist der Herr. Und das ist ein deutliches Kennzeichen. An dieser Stelle kann man wirklich erkennen, ob jemand wirklich Christ ist und zur Gemeinde Jesu gehört, wenn er dieses unerhörte Bekenntnis ausgesprochen hat. Jesus ist der Herr. Jesus ist mein Herr. Kannst du das auch von ganzem Herzen sagen? Jesus ist der Herr. Jesus ist mein Herr. Oder musst du immer wieder auch noch sagen, so richtig weiß ich das nicht. Würde ich sie sagen, daran hängt alles. Ob du wirklich Christ bist und ob du zur Gemeinde Jesu gehörst. Nun ist mir aufgefallen bei diesem Bild, dass der Künstler Menschen als Kerzen dargestellt hat. Was bedeutet das eigentlich? Ich habe gedacht, das ist eigentlich wunderbar, weil damit ausgedrückt ist, dass ein Christ einer ist, der von oben, von Gott her, angezündet worden ist, entzündet worden ist. Und das war damals für alle Augenzeugen sichtbar. Das sind Leute, die brennen für Jesus. Die sind entfacht worden. Das ist ja das Entscheidende, auch an einer Kerze. Nicht, dass man sie irgendwie im Schrank hat und dass sie da liegt oder dekoriert, sondern dass sie brennt, dass sie sich selber verzehrt. Würde eine Kerze sich weigern zu brennen, dann würde man sie einschmelzen und sagen, die hat gar keinen Sinn mehr. Erst wenn sie sich verzehrt, gewinnt sie alles. Das ist die Bestimmung für dein Leben und auch für mein Leben, dass wir für Jesus brennen, dass wir uns für Jesus aufzehren. Der kriegt dann gleich Angst und sagt, oh, das hört sich an der Burnout an. Nein, es geht um die Hingabe an Jesus. Der Heilige Geist will selber die Quelle sein und dass wir für Gott brennen können. Und wenn wir Anschluss an Jesus haben, und das ist das Geheimnis, dann empfangen wir immer neu den Geist und er gibt uns Kraft und Liebe zum Dienen. Das ist das erste Wunder der Gemeinschaft, dass alle sich einig sind, Jesus Christus ist die Hauptsache. Er ist der Herr. Er hat das Sagen. Er ist die letzte Autorität. Hauptsache ist die Hauptsache. Das ist so auch ein Spruch, den ich gehört habe und den ich mir auch zu eigen gemacht habe. Wie wichtig ist das auch, wenn es um Meinungsverschiedenheiten zwischen verschiedenen Christen geht? Wie wichtig ist das, wenn es um Auseinandersetzungen auch zwischen verschiedenen Gemeinden am Ort ist? Wenn Jesus die Hauptsache ist, wenn es um ihn letztlich geht, nicht um mich selber geht, dann spielen unterschiedliche Erkenntnisse und Traditionen keine entscheidende Rolle. Nun muss man ja sagen, und vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, dass man manchmal sagt, also, was sind wir bloß verschieden? Das hat der Künstler auch in einer besonderen Weise ausgedrückt, dass alle Gestalten, die jetzt hier sind, unverwechselbare Unikate sind. Jedes ein Stück Handarbeit. Wenn man genauer hinsehen würde, würde man erkennen, dass es Unterschiede gibt. Da gibt es Jüngere und Ältere, da gibt es Männer und Frauen ganz verschieden sind, auch die Hände, die Anbetungshaltung, die dabei ist. Damit macht der Heilige Geist etwas deutlich. Geistgewirkte Einheit ist nicht Gleichheit, ist nicht Einheitlichkeit, sondern ist Einheit in der Vielfalt. Das ist ein Abbild des Reichtums Gottes, die Vielfalt. Wir sind alle Originale, keine Abziehbilder. Der Apostel Paulus hat in diesem Zusammenhang von Gaben gesprochen. Charismata steht da im Griechischen. Was bedeutet das eigentlich? Nun, wenn man an Gaben denkt, dann muss man einfach sagen, die sind nicht machbar. Gaben sind keine Orden, die wir uns anstecken können, mit denen wir brillieren können, sondern sind Geschenke. Auf Gnade kann man auch nicht stolz sein. Über Gnade kann man sich auch nicht streiten. Gnade müssen wir immer wieder demütig empfangen. Nun gab es in Korinth Christen, die haben sich was eingebildet, dass sie so eine bestimmte Gabe gehabt haben. Denen schreibt der Apostel Paulus etwas und er sagt eben, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt. Alles in allem. Das heißt, er macht damit deutlich, keiner ist unbedarft, aber keiner hat auch alle Gaben. Wer vom Heiligen Geist Geschenke empfangen hat, der hat mindestens eine Gabe bekommen. Das heißt an einer Stelle im Römerbrief, nach dem Maß. Also das heißt, Gott selber überlegt sich, wem er was in welch einer Fülle gibt. Wie Gott es will, heißt es hier auch in diesem Abschnitt. Es gibt so zwei Worte, die in besonderer Weise in einer Spannung stehen. Das eine ist das Wort verschieden und das andere ist das Wort ein. Wir merken irgendwie, auch obwohl wir so verschieden sind, gehen doch diese Gaben alle auf einen einzigen Herrn zurück. Deshalb eignen sich diese Gaben eigentlich nicht zum Konkurrenzkampf, dass man sich über den anderen erhebt, auch nicht dazu, dass man irgendwie Minderwertigkeitsgefühle hat. Immer wieder geht es um die Einheit. Und ich musste nochmal wieder daran denken, wie hat Jesus um die Einheit seiner Jünger gerungen? Er hat gebetet, das sogenannte hohenpriesterliche Gebet. Und dann stellen wir einfach fest, dass wir alle eins sind. Das ist ein leidenschaftliches Gebetsanliegen Jesu. Und Paulus sagt, es ist erhört worden. Das ist das Wunder der Gemeinde Jesu, dass alle spüren, Gottes Geist schenkt Einheit. Einheit, um es nochmal zu sagen, ist nicht etwas, was wir organisieren können oder schaffen können. Es ist eine Vorgabe Gottes. Sie ist bereits geschenkt, geschaffen durch Jesus, durch sein Versöhnungswerk am Kreuz. Und wenn wir weiter fragen, was ist denn Einheit? Ist das Einheitlichkeit? Ist das Gleichheit? Uniformität? Dann ist es das, was ich hier auch nochmal gesagt habe. Geistliche Einheit, von der Jesus spricht, ist die Einheit in ihm. Die Einheit des Glaubens an ihn. Jede andere Einheit, so erstrebenswert sie auch aus verschiedenen Gründen sein mag, ist nicht identisch mit der Einheit in Jesus Christus. Also deshalb kann es auch biblische Einheit nur unter denen geben, für die Jesus der einzige Herr im Leben und im Sterben ist. Der Kurt Hemmeter hat das auf verschiedene Weise auch ausgedrückt. Er hat allen diesen Gestalten ein einziges Kleid angezogen, das sogenannte weiße Taufkleid. Damit sind alle Unterschiede auch überdeckt. Und er hat noch etwas gemacht. Er hat diese Figuren nicht irgendwie auf die Grundfläche geleimt oder festgenagelt, wie man das eigentlich könnte, sondern er hat sie in das Holz hineingegraben. Wie wunderbar ist das? Es geht darum, dass wir in Christus selber sind. Das macht es eigentlich. Die entflammten Menschen und das Kreuz, die gehören zusammen. Und Christen sind durch Gottes Geist in den gekreuzigten und auferstandenen Herr Jesus Christus einverleibt. Später in diesem Abschnitt spricht Paulus nochmal vom Leib Christi, dass er zusammengemischt ist. Also das heißt, da werden ganz verschiedene zusammengetan. Jesus Christus macht zu seiner Gemeinde und er schließt zusammen Und das ist das Verbindende und er ist das Verbindende. Und deshalb hat der Kurt Hemmeter das auch so wunderschön ausgedrückt, dass er sagt, alle haben durch Jesus Christus Anteil aneinander, Gemeinschaft untereinander. Und das Eigentliche, wo sich diese Gemeinschaft immer wieder auch konkretisiert, das ist im Gebet füreinander. Siegfried Kettling, inzwischen verstorbener Lehrer der Missionsschule unter Weissach, der schreibt, die Fürbitte, der Weg über den Vater, ist der nächste Weg zueinander. Gemeinschaft ist Gebetsgemeinschaft. Was ist das für ein Geschenk, wenn man das selber mal erlebt, dass man umbetet wird auch von anderen, von Geschwistern, die mit vor den Thron Gottes gehen und einfach auch ein Wort einlegen. Es ist ein wunderbares Geschenk. An dieser Stelle spürt man auch Gemeinschaft, dass wir miteinander verbunden sind. Gottes Geist überwindet Grenzen und das tut er auch heute. Das dürfen wir immer wieder dankbar bezeugen. Und wenn wir uns fragen, wie man das denn dankbar bezeugt, dann ist auch Paulus an dieser Stelle ganz klar, indem er sagt, es geht darum, dass wir Freude an der Vielfalt haben. Sie nicht als Bedrohung und als Gefahr ansehen, wenn wir so verschieden sind, sondern als ein Segen. Vielfalt zeigt die Souveränität Gottes. Er beschenkt nämlich, wie er will. Und deshalb ist es auch etwas Wunderschönes, was man immer wieder feststellen kann und das erleben kann, dass einer dem anderen dient. Was könnte das denn bedeuten in diesem Zusammenhang? Nun, die Gaben, die Gott uns gibt, das sind Dienstgaben. Das sind Gaben, die wir füreinander einsetzen. Kein Selbstzweck. Gaben sind dazu da, dass sie zum Besten des Ganzen dienen und darum auch zum Besten jedes Einzelnen. Eingesetzt. Dienstbar gemacht. Die Gemeinde darf keine Gemeinde von frommen Genießern sein, die nur an sich selber denken. Wenn man sich das nun mal anguckt, was der Apostel Paulus hier schreibt und aufzählt von den verschiedenen Gaben, dann fällt uns immer wieder auf, es gibt Wortgaben und es gibt Tatgaben. Es gibt Gaben, die würden wir eher zu den spektakulären zählen und es gibt andere Gaben, die sind weniger spektakulär. Aber sie haben alle eine Aufgabe zum Nutzen aller. Und wo Nutzen steht, da heißt es eigentlich zusammentragen. Es geht darum, dass eins zum anderen dazukommt und daraus etwas Großes wird. Und das ist eben das Entscheidende. Was kommt denn da zusammen? Na, es kommen meine Gaben und die Gaben anderer. Meine Grenzen und die Grenzen anderer. Die Bedürftigkeit, die ich habe, und das, was andere dazu geben können. Alles beginnt damit, dass jeder Einzelne und wir als Gemeinde uns unserer Ergänzungsbedürftigkeit bewusst sind. Eigene Grenzen erkennen, annehmen, andere Gaben erkennen und dafür von Herzen dankbar sein. Der Theologe Helmut Kollwitzer hat das in seinem Buch Vortrupp schön ausgedrückt. Er hat gesagt, ein Jünger von Jesus ist keineswegs wie mancher vielleicht meint, durch seine Gottverbundenheit ein Mensch, der keinen anderen braucht, im Gegenteil. Ein Jünger ist ein sehr hilfsbedürftiger Mensch, der nicht allein sein kann. Er braucht dringend Glaubende neben sich, die ihn stärken mit dem lebendigen Wort, Hilfsbedürftige, die ihn herausfordern, damit seine Gabe zum Zuge kommt. Andere und besser Begabte, die ihn ergänzen und die einspringen, wo er versagt und nicht weiter kann. Er braucht die Gemeinschaft der Schwestern und Brüder. Und dann sagt der Leib Christi, das ist eine Gruppe von helfenden und einander dienenden Menschen, die einander brauchen. Ich finde es immer wieder ganz wichtig, auch mal darüber nachzudenken, was habe ich für eine Gabe und wo sind meine Grenzen? Was haben andere für eine Gabe und was sind andere auch begrenzt und brauchen mich. Also ich hätte mir zum Beispiel früher gewünscht, dass ich musikalischer wäre. Ich habe immer wieder Leute bewundert, die so toll Gitarre spielen oder Klavier spielen konnten. Und auch in der Gemeindearbeit. Da habe ich mir manchmal gewünscht, ich wäre mehr so ein Visionär und nicht ein Bewahrer. Aber ich bin inzwischen immer noch am Lernen und das anzunehmen, was Gott mir als Gabe gibt und wo ich eben andere auch brauche. Und das ist eben auch eine Frage, die wir uns immer wieder selber auch stellen müssen, auch als Gemeinschaft, wenn es um die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden geht, uns unserer Bedürftigkeit bewusst zu sein. Also ich bin kein Pfingstler, aber ich muss immer wieder sagen, Pfingstler haben auch etwas, was sie einbringen können. Sie nehmen den Heiligen Geist viel ernster, als wir Gemeinschaftsleute das tun. Und ich bin zwar Mitglied unserer Kirche und habe auch an mancher Stelle meine Probleme, aber ich bin immer wieder auch dankbar über den Dienst, den unsere Kirchen tun. Wenn ein Unglück zum Beispiel ist, eine Katastrophe ist, dann strömen Menschen in die Kirche und nicht zuerst zu uns als Gemeinschaft. Wie wunderbar ist das? Und Baptisten können manches, was wir nicht können, sie erreichen manche Bevölkerungsgruppe, die wir nicht kennen, erreichen. Es ist so wichtig, dass wir immer wieder auch das anerkennen. Was einer vor anderen hat, das hat er für andere. Und was nicht dem Aufbau der Gemeinde dient, das ist Missbrauch der Gabe. Ich habe mal eine ganz nette Geschichte gelesen aus dem Zaire. 6 Freunde gingen aufs Feld, um zu jagen. Der eine hieß Nase, der andere Ohr, der andere Auge. Und da waren noch die Freunde Hand, Fuß und Magen. Diese 6 gingen zur Jagd, denn sie waren sehr hungrig. Plötzlich rief der Freund Ohr: Halt, ich habe was gehört. Es kommt aus der Richtung des großen Baumes. Die Freunde hielten inne, aber Freund Auge sagte: Ich kann nichts sehen. Es ist noch zu dunkel. Leise gingen die 6 Freunde weiter. Da rief Freund Nase: Es muss aus dieser Richtung kommen. Ich kann das riechen. Und vorsichtig trug Freund Fuß die Gruppe in die bezeichnete Richtung. Still, flüsterte das Auge, ich kann etwas sehen. Und gleich blieb Freund Fuß stehen und Freund Hand umfasste fest den Speer und wartete auf genauere Anweisungen. Diese gab Freund Auge und schnell reagierte Freund Hand mit einem geschickten Wurf. Er hatte Erfolg und nun konnten sich die Freunde sättigen. Aber ganz plötzlich entstand ein großer Streit zwischen den Freunden. Wer hatte denn nun das Besitzrecht an dieser Beute? Wer konnte nun bestimmen, wer oder was die Einzelnen von der Mahlzeit abbekommen sollten? Ich war der Erste, sagte Freund Ohr und forderte das Recht für sich. Nö, ich habe das Recht, sagte die Nase, denn du hast nicht die Feinorientierung gehabt wie ich. Ohne meine feine Witterung hätte das Auge nichts wahrgenommen. Und so geht der Streit weiter, denn auch Freund Fuß und Freund Auge und nicht zuletzt Freund Hand forderten jeder für sich das erst recht auf Bestimmung. Und schließlich fielen sie alle erschöpft zu Boden, denn sie konnten sich nicht einigen und ihre Kräfte hatten sie verlassen. Da sagte Freund Magen: Ich mache euch einen Vorschlag. Gebt mir die Beute, ich will sie essen und ich spreche euch, es soll euch bald wieder besser gehen. Die Freunde waren so schwach, dass sie diesem Vorschlag nicht widersprechen konnten und so verzehrte der Magen die ganze schöne Beute. Aber seine Freunde spürten bald, wie mit jedem Happen, den der Magen verzehrte, die Kräfte in sie zurückkehrten. Ist das nicht schön? Werner de Boer, der Bibelausleger, der hat etwas im Blick auf den Einzelnen geschrieben, aber das gilt auch im Blick auf andere Gemeinden. Bleibe ganz das, was du durch Gottes Gnade bist und lebe mit deiner Gabe ruhig und beständig in dem, was dir durch die Gabe als Aufgabe übertragen ist. Ich habe zum Schluss noch 2 Beobachtungen. Vielleicht ist es auch sogar jemand gewesen, der vorhin auch hier schon geguckt hat und hat gezählt, hat nämlich vielleicht festgestellt, dass dort nicht 12 Kerzen sind und Gestalten, sondern 13. Huch, warum 13? Was soll denn diese ungerade Zahl ausdrücken? Soll sie vielleicht ausdrücken, dass wir keine geschlossene und exklusive Gruppe sind, sondern immer wieder offen, dass auch welche dazukommen? Ja, darum geht es. Dass wir offen sind, das wird doch in dem biblischen Begriff auch Sammlung ausgedrückt. Immer wieder dürfen wir zusammenkommen, wie wir das heute Morgen auch tun. Die christliche Gemeinde will, seit der Heilige Geist kam, auch alle menschlichen Grenzen überwinden und für alle Menschen, egal welcher Nationalität und welches Standes, ist die Beziehung zu Jesus möglich. Und immer wieder treffen wir uns, um miteinander zu feiern und neue Kraft zu sammeln. Und dann ist noch eine andere Beobachtung mir aufgefallen. Wenn man sich diese Gestalten da anguckt und auch ihre Anordnung, dann könnte man denken, das Ganze wirkt wie eine Prozession. Das heißt, die sind dabei, auch sich zu sammeln und dann auch auseinanderzugehen. Ich habe das ja schon deutlich gemacht, es geht auch um Sendung. Christen wenden sich der Welt zu. Die Sammlung, die wir selber erleben, ist ja kein Selbstzweck, sondern wir haben einen Auftrag, in diese Welt hineingehen und ihnen das Evangelium zu verkündigen und ihnen die Liebe Gottes weiterzusagen. Mission und Diakonie, andere sollen das Wunder der Gemeinschaft erfahren. Lasst uns also neu darüber staunen, auch an diesem Pfingstfest und darüber hinaus, über das Wunder der Gemeinde Jesu. Was ist das für ein Geschenk, dass Jesus Christus der Herr ist, dass er die Hauptsache ist, dass er Einheit schenkt, auch in aller Vielfalt, und dass wir das auch erleben können, dass einer dem anderen dient. Amen.